Jesus kommt an Palmsonntag in eine Stadt, wie sie eigentlich auch hier, eine Stadt, wie sie auch hier in Emden sein könnte. Unsere Stadt wurde in den letzten Tagen durch den Mord an Lena stark erschüttert. In einigen Interviews kamen Kommentare, dass derartiges im überschaubaren Emden doch noch nie passiert wäre. Hier doch nicht. Fassungslosigkeit, tiefe Trauer, aber auch Mitgefühl, Zusammenhalt der Bürger. Auf der anderen Seite wieder Schuldzuweisungen, Sensationslust, die Gier nach einer neuen Story, Hass, Verleumdung, Rufmord. Hoffnung, den Täter gefunden zu haben, wieder Enttäuschung, Angst. Ein Auf und Ab der Gefühle und der Emotionen, die uns hier mitgenommen haben die letzte Woche. Heute ist Palmsonntag, entschuldigt. Der letzte Sonntag vor Ostern. Und wir gehen in diese Zeit, wo wir darüber nachdenken, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Eins der wichtigsten Erinnerungsfeste für uns, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ewige Leben, von dem ich zu Beginn des Gottesdienstes sprach. Wir erinnern uns heute daran, wie Jesus so ungefähr eine Woche, vielleicht ein bisschen weniger, vor seinem Kreuzestod in Jerusalem einritt. Ein jubelndes Volk, welches mit Palmzweigen wedelte. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Da war Stimmung, da war Jubel, da war Freude, Emotionen. Endlich, unser lang ersehnter König kommt. Die Juden warteten schon lange auf diesen prophezeiten König. Doch bevor ich weiter erzähle, möchte ich euch erstmal mit hineinnehmen in diese Geschichte, in das, was dort passierte an diesem Tag, damit wir uns hineinversetzen können. Ich lese den Text aus Markus 14, 1 bis 10. Als sie in die Nähe von Jerusalem nach Bethphage und Bethanien kamen, das sind zwei Ortschaften, die am Ölberg liegen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das nächste Dorf, trug er ihnen auf. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden. Er ist angebunden und auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, unser Herr braucht das Tier. Aber er wird es bald wieder zurückbringen. Sie gingen hin und fanden den Esel an einem Hoftor angebunden. Sie banden ihn los. Aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr da? Was wollt ihr mit dem Esel? Sie antworteten so, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel, legten ihre Mäntel auf das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen grüne Zweige von den Bäumen und Palmen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Und gelobt sei der, den Gott geschickt hat. Jetzt kommt endlich das Reich Davids. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und beobachtete aufmerksam das geschäftige Treiben. Wie wird Jesus hier in Jerusalem empfangen? Da ist das Volk, wie ich gerade schon erwähnte, ein jubelndes Volk, welches mit Palmzweigen wedelte. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Da war wirklich was los. Ich habe mal darüber nachgedacht, wie würde das eigentlich heute bei uns aussehen, wenn eine Art König oder Staatsoberhaupt kommen würde hier in Emden. Wahrscheinlich so, roter Teppich, Polizeiaufgebot, Bodyguards, Presse, vielleicht schreien die Teenies, wenn der Staatsoberhaupt gut aussieht und noch jung ist. Auf jeden Fall würde es sehr, sehr viel Trubel sein. Ein anderer Trubel, wie wir ihn erlebt haben aber doch ähnlich. Endlich, unser lang ersehnter König kommt. Der König der Juden ist endlich da. Die Erwartung ist groß. Das, was zu dem Augenblick passiert, das wurde nämlich schon in Sacharja 9, Vers 9 vorhergesagt. Und das konnte den Menschen dort auf keinen Fall entgangen sein. Dort steht nämlich, Sacharja 9, Vers 9, freut euch ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Oder wie wir hören, ein Füllen, ein Eselsfüllen. Das ist eher ein umgangssprachlich ein bisschen schwer zu verstehen. Das ist wirklich unser König, der da kommt. Das sind die Gedanken, die das Volk da hat. Sie wedeln mit den Palmzweigen. Das Wedeln mit den Palmzweigen war zu der Zeit üblich. Immer wenn Könige in die Stadt kamen, und das kam nicht sehr oft vor, dann war dies ein Zeichen der Huldigung. Und zudem legten sie ebenfalls zu dem Zweck ihre Gewänder wie einen roten Teppich, legen sie vor ihm aus. Mit einfachen Mitteln wurde Jesus königlich empfangen. Alle Hoffnung war nun auf ihn gelegt, dass er nun ihr Befreier werden würde. Hosianna wird abgeleitet aus dem Namen Jesu, Jeshua, und kommt ursprünglich aus dem Hebräischen, was so viel heißt wie hilf doch oder errette jetzt. Also einerseits dieser Hilferuf, aber andererseits auch ein Ruf, der ins Lob geht. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Herr, errette uns. Schön, dass du da bist. Das wäre das, wie wir es verstehen würden. Und genauso konnten wir das vorhin auch in dem Psalm hören, den wir gelesen haben während der Lob- und während der Anbetungszeit. Es kam immer wieder zu einem Hilfeschrei, der sich jedoch in Lob verwandelte. Nämlich dann, als der Blick von uns, von unserem Leid, von dem Leid des Psalmisten auf Gott gerichtet wurde. Wie ist es mit uns, wenn wir von diesem Mordfall hören, was alles passiert ist? Ich sehe Bestürzung, ich sehe Hilferufe. Schnell muss ein Schuldiger gefunden werden. Ich sehe Angst. Können wir unsere Kinder noch draußen spielen lassen? Selbst der offizielle Problemlöser und Helfer, die Polizei, steht in der Kritik. Wie ging es mit Jesus weiter? Als das Volk merkte, dass Jesu Plan anders verläuft, als sie sich das vorgestellt hatten, wurden sie auf einmal wieder ganz ruhig. Einige Tage später heißt es dann, kreuzigt ihn. Ich weiß nicht, wer von diesen Leuten dann auch in diesem Pöbel stand und gerufen hat, kreuzigt ihn, von denen, die jetzt ihn angejubelt haben. Aber es kann sein, dass welche dabei waren. Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde, als er in diese Stadt einritt. Er wusste, dass er Gottes Sohn ist und sein Auftrag der Tod am Kreuz war und nicht ein politischer König der Juden zu sein. Er wusste, dass er die Prophezeiung aus Sacharja erfüllen würde und gab dementsprechend detailliert auch diesen Auftrag, den Eselsfüllen zu holen. Sogar akribisch sagt er seinen Jüngern und denjenigen, die den Esel holen, was sie sagen sollen, wenn sie antworten. Also er muss sich dem sehr bewusst gewesen sein, was dort passiert. Aus einigen Bibelstellen wissen wir aber auch, dass Jesus das nicht so einfach weggesteckt hat. Auch er hatte zu kämpfen mit diesem Weg. Besonders deutlich wird es ein paar Verse weiter in dem Gebet, wo Jesus im Garten Gethsemane liegt auf den Knien. Dort heißt es in Markus 14, Vers 34 bis 36. Und er sprach zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich werde, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst geschehen. Das soll geschehen. Also er weiß, was auf ihn zukommt. Und er hat auch ein mulmiges Gefühl und denkt sich, hey, Gott, wenn dir das möglich ist, dann regel das doch irgendwie anders. Aber trotzdem dieser Gehorsamsvers am Ende, doch was du willst, das möchte ich tun. Wir merken, dass da eine ganz starke Beziehung ist zu seinem Vater. Eine Kraftquelle. Jesus reitet in diese Stadt ein und weiß, dass es seine letzten Tage sind. Er weiß, dass dieser Jubel nur vorübergehend sein wird. Er weiß, dass dort auch Leute sind, die nach seinem Leben trachten. Jesus reitet nicht in ein Paradies ein, sondern er erlebt ganz live, was es bedeutet, auf dieser Welt zu sein. Einerseits sich der Ehre eines Königs hinzugeben und andererseits zu wissen, wie schwer doch dieser Weg sein wird und vor allem, wie ungerecht. Wir wissen, wie es weitergeht und wir werden die Woche noch mehr darüber hören. Eigentlich eine sehr ungerechte Sache. Erst der Jubel, dann der Hass. Die Stimmung des Volkes war Dynamiken ausgesetzt, so wie wir sie ja auch in Emden ganz deutlich erleben konnten und vielleicht auch noch erleben werden. Ich glaube, dass es für uns manchmal ganz schwer auszuhalten ist, diese Ungerechtigkeit der Welt zu ertragen. Wir hören immer wieder diese Fragen, warum lässt Gott das zu? Einige Menschen sagen, warum muss ich das aushalten? Warum muss ich das gerade durchmachen? Und ich möchte da auch ganz speziell gerade an die Familie von Lena denken. Diesen unendlichen Verlustschmerz, den sie jetzt gerade verspüren. Das ist so schwer. Warum müssen wir sowas durchmachen? Eine Welt voller Ungerechtigkeit, wie wir manchmal finden. Und genau in diese Welt, in das Jerusalem, in das Emden, kommt Jesus hinein. Ich kann mir vorstellen, wie oft es Jesus das Herz quasi zerrissen hat, als er diese Ungerechtigkeit auf Erden miterlebt hat. Und ich glaube, dass er immer noch uns zuschaut und manchmal sagt, oh Mann, es tut mir so weh. Aber wie ist er damit umgegangen? Darauf möchte ich jetzt schauen. Wie oft fragen sich die Menschen, warum sie so viele Dinge miterleben müssen? Und wie gehen sie damit um? Fassungslosigkeit, tiefe Trauer, Mitgefühl, Zusammenhalt der Bürger, Schuldzuweisung, Sensationslust, die Gier nach einer neuen Story, Hass, Verleumdung, Hoffnung, den Täter gefunden zu haben, wieder Enttäuschung, Angst, wieder Hoffnung, einen neuen Täter gefunden zu haben. Ein Auf und Ab der Gefühle. Wie ging Jesus damit um? Jesus, der ritt in diese Stadt auf einem Esel, dem durchschnittlichen Kleinwagen der damaligen Zeit. Keine Kutsche, kein Mercedes, kein schönes Pferd. Der Einzug, der war eher spontan, nicht akribisch geplant, wie wir das heutzutage machen würden. Seine Haltung voller Demut. Kein, hey Leute, schaut mal, ich bin euer König. Sondern, hey, ich komme in den Zerbruch, ich komme in diese Welt aus Liebe. Jesus kommt nicht in der perfekt organisierten Show mit rotem Teppich. Er kommt in die Stadt der Emotionen. Er kommt in den Zerbruch dieser Welt und er kommt, um uns Hoffnung zu bringen. Um den Menschen dort Hoffnung zu bringen. Das ewige Leben. Und er will auch genau in diese Situation hier in Emden, da will er hineinkommen. Und er will Raum gewinnen in dieser Situation des Zerbruchs. Jesus, der konnte diese Erlebnisse gut durchleben und aushalten, weil seine Identität in seinem Vater war. Die Beziehung zu seinem Vater, das ist das, was ihm die Kraft und den Halt, dieses Leid und den Zerbruch dieser Welt zu tragen. Seine Berufung, auf diese Welt zu gehen, um für uns zu sterben, das war sein Fundament, das war das, was ihn gehalten hat. Eine Beziehung. Etwas Greifbares für ihn. Und da möchte ich dich fragen, was ist dein Halt in deinem Leben? Ich weiß nicht, wie du umgehst mit den Emotionen in deinem Leben, den Aufs und Abs, die dich vielleicht manchmal runterziehen. Wie viel Raum gibst du überhaupt der Angst? Willst du auch wie dieses Volk rufen, Herr, rette mich, es ist so schön, dass du da bist, Herr, rette mich aber. Das ist eine Frage, die ich dir stellen möchte. Wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen, dann heißt das, in Galater 2, Vers 20 steht, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wiederhole, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in uns. Und das gibt dem anderen, das gibt diesem Zerbruch und all dem, was wir hier erleben, eine ganz andere Perspektive. Was bedeutet das, wenn wir die Welt sehen, wenn wir durch Jesu Augen schauen? Wenn wir durch diese liebenden Augen schauen, die Jesus uns entgegenbringt. Ich glaube, dass wir das nur ein Teil leben können. Aber was wird die Welt in ein anderes Licht gerückt? Durch ihn dürfen wir mit einer Hoffnung durchs Leben gehen, die uns Stabilität bringt. Und wir werden nicht Sklaven dieser Auf und Abs, dieser Angst, die um uns herum ist. Weil wir Autorität bekommen von ihm, von Jesus, damit einherzugehen und diese Autorität anzunehmen. Ich sage nicht, dass wir auf dieser Welt keine schlimmen Dinge mehr erleben werden. Ich glaube, dass es nichts einfacher wird. Aber ich glaube, desto wichtiger ist es, dass wir uns unserem Fundament und dem, worauf unser Glaube basiert, nämlich dem Tod Jesu und dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass das umso wichtiger wird, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir haben einen anderen Blick auf die Geschehnisse. Wenn wir in seiner Identität leben, dann fragen wir danach, wie Jesus reagiert hätte in dieser Situation, in der Aussage, die ich gerade darüber getan habe. Lassen wir uns von der Angst treiben oder gehen wir im Glauben vorwärts und treten im Gebet dafür ein, dass wir für unsere Kinder beten, für diese Stadt beten und diesen Auftrag, den wir haben als Christen auch wahrzunehmen. Und dass wir sagen, hey, Gott, du siehst diesen Zerbruch, schreite doch ein und zeig mir, was ich tun kann, damit ich diesen Menschen helfen kann. Und damit ich dein Reich in Emden verbreiten kann und in dieser Situation. Wir können beten, anstatt uns aufzuregen. Wir können für unsere Menschen da sein, für unsere Mitmenschen da sein, ihnen zur Seite stehen und ihnen das Gebet anbieten, wie wir hier auch auf unserem Bild haben. Fürbitte tun, so wie wir es vorhin getan haben. Das ist so wichtig und wir sollten damit nicht aufhören, gerade für diese Situation zu beten. Und das bedeutet sogar, wie wir vorhin auch gehört haben, dass wir auch für den Täter beten. Vielleicht hast du diese Sicherheit und Hoffnung in Jesus noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wo du stehst. Jesus kam auf diese Welt und ging für dich ans Kreuz, für dich, für jeden Einzelnen. Nicht nur, um dir ewiges Leben zu schenken, also es ist nicht etwas, was nur nach dem Tod irgendwie Relevanz hat, sondern dir auch jetzt diesen Halt und die Freude zu geben, die Stabilität im Leben, weil du weißt, was dein Fundament im Leben ist, weil du weißt, wer du in Jesus bist und was du durch ihn tun kannst. Er hat uns so viele Zusagen gegeben in der Bibel und viel zu selten berufen wir uns darauf. Jesus hatte seine Identität in Gott, seinem Vater. Das, was du willst, das will ich tun. Und wie oft lesen wir in Kapiteln davor, dass er immer die Nähe zu seinem Vater suchte. Das ist genau das, was ihm so diese Hilfe auch gab und diese Standfestigkeit. Und genau das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Das ist genau das, was ich wünsche, dass ihr das erlebt. Dass der Glaube euch eine Stabilität wird und euch bewusst wird, was es eigentlich bedeutet, Gottes Kind zu sein. Ihm zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird. Das ist nämlich auch genau das, was Jesus tat. Er hat gesagt, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. In dem Glauben, dass er seinem Vater vertraut, dass er am Ende alles gut machen wird. Und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Glauben, über diesen Zerbruch hinweg und dass wir sagen, ja, ich glaube daran, dass er am Ende alles gut machen will, auch wenn ich die Dinge nicht verstehe, die hier los sind. Jesus will eine Beziehung. Der möchte nicht, dass wir ihn rausholen wie beim Wunschkonzert und dann, wenn wir gerade mal wieder ein Gebetsanliegen haben. Der möchte eine lebendige Beziehung. Und je tiefer diese Beziehung auch wird, desto stärker sind wir in dieser Identität Jesu, weil seine Gedanken unsere Gedanken werden. Und weil wir Sicherheit bekommen, weil wir auch mehr und mehr wissen, was wir eigentlich tun können in so aussichtslosen Situationen, wie wir sie gerade erleben. Wir haben Autorität, der Schwachheit die Stirn zu bieten. Eine Kraft durch den Heiligen Geist, der uns befähigt, von dem Zerbruch dieser Welt auf die Hoffnung und die Kraft Jesu zu schauen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Amen. Ich möchte jetzt zum Abschluss ein Gebet sprechen und vielleicht können wir dazu aufstehen. Und alle die vielleicht sagen, ja, ich habe diese Stabilität vielleicht verloren oder ich lasse mich zu sehr von den Emotionen runterziehen oder ich bin mir nicht sicher, wo ich gerade stehe, dann ist dieses Gebet genau für dich. Und ich möchte dafür beten, dass ihr ganz neu euch bewusst werdet, was ihr in Jesus seid. Und dass euch ganz neu auch der Heilige Geist nochmal erfüllt und ihr merkt, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein und standhaft zu sein und die Kraft aus ihm zu schöpfen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Und ich danke dir, dass du uns vorgemacht hast, was es bedeutet, in Beziehung zu sein zu deinem Vater. Was es bedeutet, Vertrauen zu haben in deinen Vater. Vater, und das spreche ich jetzt auch hier über diese Gemeinde und über Emden aus, dass wir merken, was wir sind in dir. Dass wir eine Autorität haben, uns gegen die Schwachheit, gegen den Zerbruch zu stellen und die Stärke aus dir zu nehmen und einfach dessen uns bewusst zu werden, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, jetzt ganz neu erfüllst mit dieser Wahrheit, dass sie erleben, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Und dass sie gestärkt werden, dass du sie ermutigst und dass du uns zurüstest, in dieser Situation in Emden für andere Menschen da zu sein. Für die Familie des Opfers, für den Jungen, der verfolgt wurde und nicht der Schuldige ist. Herr, dass wir mit Weisheit darum umgehen, dass wir Schutz ausrufen für unsere Kinder. Und dass wir im Gebet eintreten für die Situation, die nicht nur in Emden ist, sondern in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt. Vater, und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier jetzt ist, ermutigen willst, aufrichten willst in dieser Situation. Gib uns deine Vollmacht und gib uns das, wozu du uns berufen hast. In Jesu Namen. Amen.